Im Fokus im letzten Jahr schon im Artikel konnte man lesen, im Mai 2016 sorgte der Franzose Frédéric Dessner, damals 44 Jahre alt, weltweit für Schlagzeilen. Denn er brachte ein unbeachtetes Krankheitsphänomen nicht nur auf den Tisch, sondern sogar in den Gerichtssaal. Wie das französische Magazin Le Point berichtete, verklagte er seinen ehemaligen Arbeitgeber auf 358.000 Euro Schadensersatz aufgrund von den Langzeitfolgen aus 4 Jahren Bore-out im Job. Anders als bei einem Burnout liegt beim Ausgelangweiltsein aber keine Überbelastung vor, sondern es ist ein Mangel an Herausforderungen und Erfolgserlebnissen, der krank macht. Das Fehlen von Herausforderungen ist wieder die menschliche Natur und führt dazu, dass körpereigene Belohnungsmechanismen nicht aktiviert werden, erklärt Gernot Langs, Chefarzt an der Schönklinik in Bad Bramstedt. Langeweile ist gefährlich. Vielleicht hat jemand von euch auch schon gemerkt, vielleicht gab es Phasen in deinem Leben oder gibt es jetzt Phasen im Leben, wo du merkst, oh, irgendwie, ich habe zwar Beschäftigung so, aber ich bin gelangweilt. Es ist so, die Herausforderung fehlt im Leben und ich merke nicht, ich habe keine Ziele irgendwie vor Augen. So, das ist eine gefährliche Sache und ich möchte nicht auf das Symptom eingehen, aber im Leben von David gab es eine Situation, eine Phase in seinem Leben, wo wir das auch beobachten können. Wo er irgendwie gelangweilt war, nicht in seiner Berufung, in seiner Bestimmung gelebt hat als König und dann was ganz Schlimmes passiert ist, was sein Leben sehr verändert hat und was wir uns heute anschauen möchten. Der König David, er war zu der Zeit nicht im Krieg, er war nicht in Bewegung, nicht in seinem Dienst. Er hätte eigentlich bei seiner Armee sein sollen. Es war so üblich, dass die Könige damals mit ihren Soldaten in den Krieg gezogen sind. Und das war nun noch so, dass sie im Krieg waren mit anderen Stämmen und Völkern und da Städte zu erobern hatten. Aber David war einfach nicht da. Er blieb in seinem Palast und er hat seine Leute rausgeschickt, macht ihr mal, kämpft ihr mal. Und er war zu Hause am falschen Ort und hat sich gelangweilt und hatte so viel Zeit, rüberzuschauen auf sein Nachbargrundstück, auf sein Nachbarhaus. Und da war eine sehr schöne Frau, Bathseba. Und die hat ihm so gut gefallen, dass er sie zu sich geholt hat, mit ihr geschlafen hat, obwohl sie die Frau eines anderen Mannes war. Und was folgte war, dass er den Ehemann der Frau hergeholt hat und am Ende wieder weggeschickt hat, um ihn umzubringen. Ein Auftragsmord, eine Vertuschungsaktion, so ein Riesending, was er sich als König natürlich erlauben konnte so und was erstmal keiner bemerkt hat, so nach außen hin. Aber Gott hat es bemerkt. Gott hat es gesehen und das gefiel ihm überhaupt nicht, was sein Geliebter David, den er zum König da eingesetzt hatte, für sein Volk Israel da gemacht hatte. Dass er sich einfach diese fremde Frau nimmt, mit der schläft und diese Ehe bricht und dann noch den Mann umbringen lässt. So sendet Gott den Propheten Nathan zum König David und der Prophet Nathan kommt mit einer Geschichte zu David und erzählt ihm diese Geschichte von einem reichen, bösen Mann, der viel hatte, auch viele Tiere hatte, so Schafe und andere Tiere und hatte einen armen Nachbarn, der hatte nur ein Lamm. Ein einziges Lamm und das war ihm total wichtig, das durfte sogar mit ins Haus rein und die Kinder durften mit dem Lamm kuscheln, das war so richtig so ein Haustier, ja. Also für damalige Verhältnisse bestimmt auch seltsam, aber so, das war so, dieses Lamm, das war das Ein und Alles von diesem Mann, von diesem armen Nachbarn. Und jetzt kriegt der reiche Mann Besuch eines Tages und er denkt sich, naja, jetzt muss ich ja ein Tier schlachten für meinen Besuch, ich will ihm ja ein gutes Essen servieren. Und anstatt, dass er eins von seinen vielen Tieren nimmt und es schlachtet, geht er zum Nachbarn und nimmt sein einziges Lamm weg und schlachtet dieses geliebte Lamm und bringt es dann wirklich dem Gast zum Essen. Und jetzt fragt der Prophet Nathan, David, wie findest du diese Geschichte? Was denkst du darüber? Und David ist empört und sagt, das geht überhaupt nicht. Was da passiert, das ist ja... Das geht gar nicht, ja. Dieser Mann muss vor Gericht. Das muss aufgeklärt werden. Der arme Mann, der das eine Schaf jetzt nicht mehr hatte, so, das geht gar nicht. Dieser böse, reiche Mann. Und Nathan sagt erstmal nur diesen einen Satz zu David. David, du bist dieser Mann. Du bist dieser Mann. Du, der König, dem Gott alles gegeben hat, dem er alles geschenkt hat. Du gehst zu deinem Nachbarn oder nimmst dem Uriah, so hieß der Mann, seine Frau weg. Die er hatte. Du bist dieser Mann. Und er kündigt ihm eine Konsequenz an oder mehrere Konsequenzen an und sagt, von jetzt an wird es Gewalt in deiner Familie geben und deine Frauen, David hatte mehrere Frauen, werden eines Tages einem anderen Mann gegeben werden. Der wird dann öffentlich sogar mit ihnen schlafen und wird ziemlich peinlich werden. Und genauso ist es dann auch gekommen in den Jahren danach, dass in Davids Familie die Kinder sich gestritten haben, bis hin zum Totschlag von den verschiedenen Frauen, die Kinder, und Vergewaltigung gab's. Und tatsächlich auch dann durch seinen Sohn Absalom, der sehr rebellisch war, der die Königsherrschaft an sich reißen wollte, dann auch eines Tages seine Nebenfrauen genommen hat und zu ihnen auch öffentlich eingegangen ist. Wie reagiert David jetzt? Stellen wir uns das vor, Nathan konfrontiert David so direkt. Ja, und wie reagiert David? Was tut er? Was sagt er? Wir lesen es sehr deutlich in dem Psalm, den er in der Situation geschrieben hat oder wahrscheinlich kurz danach. Psalm 51, ein paar Verse daraus. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. David demütigte sich und er war korrekturbereit. Und das ist die Haltung, die alles veränderte, die den Weg öffnete. Er sagte nicht zu Nathan, dem Propheten, ja, Nathan, ist ja ganz nett, dass du hier kommst, danke. So und unter uns gesagt, ja, stimmt. Oder er leugnete es und sagt, hey, ich bin der König, du hast mir gar nichts zu sagen, ja, geh nach Hause, ich will nichts davon hören. Und er lässt weiter im Verborgenen, nein. Er sagt, ja, ich habe gesündigt, ja, ich bekenne meine Sünde. Und zwar tut er das, weil er seinen Gott kennt, weil er den Gott aller Gnade kennt, den barmherzigen Gott, weil er diesen Gott schon kennengelernt hatte, diesen Gott, der es nicht liebt zu bestrafen, der nicht darauf wartet, dass irgendeiner seiner geliebten Menschenkinder da unten auf der Erde endlich wieder einen Fehler machen und er sagt, oh super, jetzt kann ich mal wieder ordentlich bestrafen, ja super, darauf habe ich gewartet. Diesen Gott kannte er nicht. Diesen Gott kennen wir nicht als Christen, weil es nicht der Gott der Bibel ist. Er liebt es, gnädig zu sein. In seiner Heiligkeit, ja, muss es Konsequenzen manchmal geben. In seiner Heiligkeit gibt es, hasst er die Sünde, aber er liebt die Menschen. Er liebt die Menschen immer und jederzeit und er ist immer gnädig. Und er liebt es nicht zu bestrafen. Und deswegen ist David so frei und kann freimütig seine Sünde bekennen. Weil er seinen Gott kennt. Er weiß, er ist gnädig und er kann Gnade bekommen von diesem Gott. Und er bittet jetzt um Reinigung von seiner Sünde. Und er bittet auch weiter darum, dass er weiterhin in Gottes Nähe sein darf. Dass der Heilige Geist weiter auf seinem Leben ist. Er wusste es. Nur mit dem Heiligen Geist kann es weitergehen. Ohne den Heiligen Geist läuft es nicht. Auch mit dem Königssein und so. Und er bittet darum, dass es weiter so sein kann. Er bittet auch darum, dass er wieder fröhlich wird. Und dass er in Zukunft bereit ist, Gott wieder zu gehorchen. Gib mir ein williges Herz, Gott. Bitte mach mich willig. Gib mir einen aufrichtigen, willigen Geist. Ich will doch eigentlich. Ich will dir doch gehorchen. Ich will doch mit dir gehen. Und dann sagt er auch dem Propheten Nathan dann direkt auch ins Gesicht, 2. Samuel 12, Abvers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er bekennt es vor dem Nathan. Und Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Aus diesem Ehebruch ist nämlich direkt ein Kind entstanden. Nathan spricht es David zu. Ja, du hast gesündigt, das stimmt, aber der Herr hat dir vergeben. Und wie gut ist es, das zugesprochen zu bekommen. Der Herr hat dir vergeben. Du musst nicht sterben. Er hat dich lieb und er hat dir vergeben. Aber trotzdem gibt es eine direkte Konsequenz. Dein Kind muss sterben. Und Eli, manchmal ist es so, dass unsere Sünde, unser Fehlverhalten eine Konsequenz hat. Und das ist nicht weil Gott sagt, hier, so, jetzt drücke ich doch nur die Strafe auf, sondern es ist die Sünde, die Konsequenz mit sich bringt. Die Sünde, die unser Fehlverhalten zur Folge hat. Und jetzt schauen wir mal, wie geht David damit um? Weil so diese Ankündigung ist natürlich eine krasse Nummer. Wie geht er damit um? Und wir sehen seine Haltung, dass er hofft bis zum Schluss. Ich lese weiter die Verse ab Vers 15. Als Nathan nach Hause zurückgekehrt war, ließ der Herr das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, todkrank werden. David flehte Gott an, den Jungen zu verschonen. Er aß nichts und lag nachts auf dem nackten Boden. Die Angesehensten unter seinen Hofleuten baten ihn aufzustehen und mit ihnen zu essen, aber er weigerte sich. Am siebten Tag starb das Kind. Davids Diener fürchteten sich, es ihm zu sagen. Schon als das Kind noch am Leben war, hörte er nicht auf uns, sagten sie. Was wird er sich antun, wenn wir ihm sagen, dass es tot ist? Also David hat diese Konsequenz gehört, er wusste, okay, meine Sünde hat eine Konsequenz, hat eine Auswirkung. Aber er, solange es lebte, gab er alles, um es rückgängig zu machen. Solange das Kind lebte, kämpfte er darum. Er betete, er fastete, er legte sich nachts auf den kalten Boden und schrie zu Gott, Gott, rette mein Kind, mach mein Kind gesund, es soll leben. Und er kämpfte und er blieb dran und er hoffte bis zum Schluss. Er hatte alles gegeben. Seine Hofleute machten sich Sorgen, weil er so radikal Gott suchte und fokussiert war und er nicht mal essen wollte und mit ihnen zusammen sein wollte. Er war so, sie dachten, wie soll das weitergehen, ja? Wie reagiert er denn? Und sie machten sich Sorgen, weil er so darauf fokussiert war, dass das Kind gesund werden sollte. David hatte wirklich alles gegeben. Er hatte alles investiert, seinen ganzen Glauben eingesetzt. Gott, ich will dich umstimmen. Ich will, dass mein Kind lebt. Er hatte gehofft bis zum Schluss. 2. Samuel 12, Abvers 19, es geht weiter. Als David sah, dass sie miteinander flüsterten, merkte er, was geschehen war. Ist das Kind tot? Fragte er. Ja, antworteten sie. Da stand David auf, wusch und salbte sich und wechselte die Kleider. Dann ging er ins Heiligtum des Herrn und betete zu ihm. Danach kehrte er in den Palast zurück, ließ sich Brot bringen und aß. Seine Diener waren überrascht. Wir verstehen dich nicht, sagten sie. Als das Kind noch lebte, hast du geweint und gefastet. Jetzt, wo es tot ist, stehst du auf und isst wieder. David antwortete, ich habe gefastet und geweint, als das Kind noch lebte, denn ich sagte mir, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind am Leben lassen. Aber warum sollte ich fasten, wenn es tot ist? Kann ich es damit wieder zurückholen? Eines Tages werde ich zu ihm gehen, aber es kann nicht zu mir zurückkehren. Als das Kind tot war, akzeptierte David diese Grenze. Er akzeptierte diese Entscheidung von Gott und sagte, Gott hat es so entschieden, dieses Kind zu sich zu nehmen, und er stellte sich unter Gottes Willen. Ihm blieb die Zuversicht, er sagte, ich werde es eines Tages wiedersehen. Mein Kind werde ich wiedersehen und dann kennenlernen. Und es ist eine wunderbare Zuversicht. Aber er stellte fest, dass die Vergangenheit vergangen ist und er war bereit, diese Konsequenz zu tragen und jetzt nicht sich abzuwenden von Gott. Er ging zu Gott hin, er ging ins Haus Gottes, er betete zu Gott. Ich glaube, dass wir hier auch lernen können für uns, egal ob es jetzt um einen unverschuldeten Fall geht, von Trauer, von Abschied, von Loslassen in irgendeiner Form, oder auch um etwas Verschuldetes, wo wir merken, das ist die Konsequenz auch, weil ich Fehler gemacht habe, ist das jetzt passiert. So oder so, dass wir lernen, Trauerphase, ja, Zeiten des Abschieds, ja, auch die Sünde bekennen und das abgeben, ja, aber dann auch wieder den Zeitpunkt finden, wo das zu Ende ist, wo die Trauerphase zu Ende ist. Wo man wieder nach vorne schaut und sich wieder orientiert und sagt, ich habe alles gegeben, ich habe meine ganze Hoffnung reingesetzt, ich habe gebetet, geglaubt, gefastet, aber es ist aus irgendeinem Grund jetzt doch anders passiert. Ich weiß nicht warum, ich werde Gott im Himmel fragen, aber ich akzeptiere es jetzt und ich stelle mich unter Gottes Willen und ich gehe weiter mit ihm. Und ich vertraue, dass er der gute, gute Vater ist, von dem wir gerade auch gesungen haben. Weil wisst ihr, die Gefahr ist, egal jetzt, ob es verschuldet oder unverschuldet ist, ja, dass wir uns kreisen um das Problem, um den Fall, oder auch um den eigenen Fehler, wenn es denn unser Fehler war. Dass wir uns kreisen darum, und es gibt Menschen, die kreisen ihr Leben lang um einen Fehler, einen großen, schweren, schlimmen Fehler, den sie begangen haben. Und sie kreisen darum und kreisen darum und sie kreisen darum und vergessen Gott. Wer sich kreist um seinen Fehler die ganze Zeit, der kann nicht mehr auf Gott schauen. Der sieht Gott nicht mehr. Der fällt auch irgendwann um. Weil ihr wisst, wer sich zu lange dreht, der verliert das Gleichgewicht in die Balance. Es ist so wichtig, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Eine Phase der Trauer, ja. Eine Phase des Sündebekennens, ja. Aber dann muss das aufhören. Und dann muss man sich orientieren. Weil manche Menschen hören auch auf zu leben quasi. Und sie existieren nur noch vor sich hin. Aber dieser Fehler ist so im Nacken, der ist auf dem Leben drauf. Und du merkst, solche Menschen haben auch keine Freude mehr, haben keine Vision für ihr Leben. Sie haben das alles verloren. Und weil sie sich drehen um ihren Fehler oder um diese Notsituation, die sie erlebt haben. Eben, das ist so entscheidend. Und David zeigt uns, wie es geht und dass es geht, mit Gottes Hilfe auszubrechen aus diesem Kreislauf. Reinhold Niebuhr hat es schön formuliert, ist ein bekanntes Zitat. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist wirklich Kunst. Und das ist wirklich etwas, was zu lernen ist, glaube ich. Wie geht's mit David weiter? Wie stand er auf und wie verhielt er sich weiter? Seine Haltung zuerst die anderen. Dann tröstete David seine Frau Bathseba und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. David nannte ihn Salomo. Der Herr hatte das Kind lieb und sandte den Propheten Nathan, der ihm im Auftrag des Herrn den Namen Jedidia gab. Und dann eine Überschrift in manchen Bibeln: David erobert Rabba. Wird ja alles sehr schnell beschrieben, sehr unemotional. Ja, ich meine, das Thema ist natürlich ein viel tieferes, ja, und ist vielschichtiger. Aber hier ganz kurz, was passiert? Davids Blick richtet sich zu den anderen, zu Leuten in seinem Umfeld. Er bleibt nicht um seinen Fehler und klagt die ganze Zeit, oh Mann, hätte ich nicht mit dieser Frau geschlafen, wäre das alles nicht passiert, wäre ich im Krieg gewesen, wäre diese Langeweile nicht gewesen, wäre das alles nicht passiert. Nein, er hat das abgeschlossen und er sieht, seine Frau leidet, sie hat gerade ein Kind verloren und er tröstet seine Frau. Er ist für sie da, er ist jetzt bei ihr und er übernimmt seine Verantwortung als Ehemann. Ganz schnell erleben sie auch, dass Gott ihnen ein Gnadengeschenk auf den Weg gibt, ein neues Kind. Salomo heißt er. Das ist der Thronfolger übrigens. Das ist sein Nachfolger dann, der König von Israel wird. Der wird jetzt als Gnadengeschenk Gottes, so als ein Zeichen, ich habe euch nicht vergessen, ich bin da. Ich habe euch lieb, Bathseba und David. Ich bin für euch, ich bin mit euch. Das heißt hier im Text, dass der Nathan wiederkam, der Prophet, ja. Und diesmal nicht mit Schuld und Gericht Botschaft, sondern der Herr hat das Kind lieb. Ja, und ich bin hier, um nochmal neuen Namen zu präsentieren. Jedidia, Geliebter des Herrn oder so ähnlich. Also der Herr hat das Kind lieb. Ein Gnadengeschenk Gottes als ein Zeichen, er ist da und er sieht das Herz von David. Und David zieht wieder in den Kampf, deswegen auch diese Überschrift noch einfach nur reingenommen. David erobert Rabba. Er ist wieder da, wo er sein soll. Der König von Israel ist wieder an der Spitze und er geht seinen Männern voraus, ja, und er führt sie an im Krieg. Da, wo er sein soll als König, da ist er wieder in seiner Bestimmung. Er hat es nicht vergessen und er ist nicht stehen geblieben. 1. Petrus 5, Vers 5 im Neuen Testament. In einem Satz steht diese Haltung so toll formuliert und ist es uns so klar gegeben. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Menschen, die im Stolz, in der Überheblichkeit unterwegs sind, haben Gott zum Gegner, haben Gott zum Feind. Kann uns auch als Christen passieren, wenn wir eigentlich sagen, ja, aber ich will ja nicht Feind von Gott sein. Aber wisst ihr, mit der Haltung des Stolzes, der Überheblichkeit, sind wir als Feinde Gottes unterwegs. Ist er unser Feind? Automatisch, weil er dem Demütigen Gnade schenken kann und will. Dem Demütigen schenkt er Gnade und kann er helfen. Diese Haltung der Demut war Davids Rettung und sie ist auch unsere Rettung, ihr Lieben. Unsere Rettung ist die Haltung der Demut. Der Demütige empfängt nämlich. Nur er kann empfangen. Nur deshalb ging es weiter im Leben von David. Weil nach der Korrektur durch Nathan, durch diesen Menschen Nathan, ist David bereit, ist er demütig genug, um das anzunehmen und zu sagen, ja, das stimmt, Nathan, du hast recht, ich habe gesündigt. Und er bekennt seine Sünde, weil er demütig ist. Und weil er demütig ist und sich vor Gott beugt, kann er hoffen bis zum Schluss. Also Gott, hier bin ich zu empfangen. Der Demütige bekommt Gnade. Herr, ich bete für mein Kind. Herr, ich bete, dass es gesund wird, dass es leben kann. Ich setze alles rein. Aber weil er demütig ist, kann er auch die Grenze akzeptieren und sagen, Gott, ich habe gekämpft, geglaubt, ich verstehe es nicht, was passiert ist, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ich bin da und ich akzeptiere deine Entscheidung, Gott. Ich akzeptiere das, was du getan hast und gesetzt hast. Ich akzeptiere auch die Konsequenz meiner Sünde, die ich hier tragen musste. Und so kann David weitermachen, weil er Gnade empfangen hat. Er kann seine Frau trösten. Er kann sich auf Menschen in seinem Umfeld konzentrieren und ihnen dienen, ihnen helfen. Er braucht jetzt selbst nicht mehr Hilfe, dass alle ihn irgendwie bemitleiden, ihm helfen, ach du armer David, sondern jetzt kann er schon wieder geben und kann anderen helfen, zuallererst seiner Frau. Und er kann wieder in seiner Bestimmung leben. Der Blick ist wieder klar, weil er demütig war, dass er wieder an die Front geht, wieder als König regiert, wieder seinen Platz einnimmt, den er von Gott bekommen hat. Ich habe ja vorhin diese Geschichte erzählt vom Nathan, die er dem David vorgehalten hat, von dem reichen Mann, der die vielen Tiere hatte, und von dem armen Mann mit dem einen Lamm, das er ihm weggenommen hat. Und vielleicht klingt diese Geschichte heute für den einen oder anderen von uns so ähnlich. Vielleicht ist es so, dass Gott den einen oder anderen von uns herausfordert und anspricht und sagt, du bist dieser Mensch. Du bist dieser Mensch, der durch seinen Egoismus andere Menschen zugrunde richtet. Der durch dein Verhalten, was nur auf dich bezogen ist, andere Menschen zerstört. Oder ihnen wehtut, sie verletzt. Der alles für sich haben will. Aber dann geht es weiter, weil Gott sagt, und das kommt aus dem Neuen Testament, ich, Gott, nehme mein einziges eigenes Lamm, meinen Sohn Jesus Christus, und ich gebe ihn dir freiwillig aus Liebe, weil du brauchst ein Opferlamm zur Vergebung deiner Sünden. Du brauchst ein Opfer, damit du befreit wirst von deiner Schuld. Du musst es dir nicht nehmen. Ich gebe dir meinen Sohn. Ich schenke ihn dir, weil ich möchte dich zu meinem Kind machen. Ich liebe dich so sehr. Und ich will dich frei machen von deiner Sünde. Ich will dich freisprechen. Der Demütige empfängt Gnade. Der Demütige empfängt die Gnade. Und sein Sohn Jesus, Gottes Sohn, er führt alles gehorsam aus. Er stirbt für uns Menschen am Kreuz vor 2000 Jahren, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er stirbt für uns Menschen aus Liebe für jeden von uns. Wenn das heute wäre, wenn wir uns zurückbeamen könnten und wir heute hier in Jerusalem wären und Golgatha, wisst ihr, er würde uns allen in die Augen schauen und wir sagen, es ist für dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Es ist für dich, dieses Blut, was hier fließt, ist für dich, um dich zu reinigen von deiner Sünde, von deinem Egoismus, von dem Egozentrismus, was wahrscheinlich die größte Sünde ist, dass wir uns um uns selbst drehen und alles für uns haben wollen. Er ist hier und er schaut dich an und sagt, es ist für dich, mein Freund. Es ist, weil der Vater dich zu seinem Kind machen möchte, weil er dich so liebt und weil es ein Leben gibt in deiner Bestimmung. Du sollst nicht gelangweilt leben, du sollst in Bestimmung leben, in dem Leben, wozu du geboren bist. Die Demut von Jesus war unser aller Rettung, weil er sich gedemütigt hat unter Gottes Willen. Und das lesen wir noch ganz kurz in diesem Gebetskampf im Garten Gethsemane. Bevor er hingerichtet wird und ans Kreuz geht, für die Schuld der Welt zu sterben, betet er. Da heißt es, er ging noch ein bisschen weiter, Jesus, und sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Herr, wenn es möglich ist, ich hoffe, ich glaube bis zum Schluss, Herr, wenn es irgendwie anders geht, Gott, bitte. Aber Herr, am Ende will ich deinen Willen tun. Am Ende ordne ich mich unter und sage, Gott, dein Wille geschehe. Ich akzeptiere deine Entscheidung. Ihr Lieben, wer so betet und wer so lebt, kann die Fülle der Gnade empfangen. Und vielleicht sind hier auch manche unter uns, die sagen, boah, ich erlebe so wenig mit Gott. Mein Leben mit Gott ist so trocken, vielleicht auch trocken geworden über die Jahre, über viele Jahre, die ich mit Gott gehe. Ich möchte heute zurufen, mit der Liebe des Vaters, der Demütige empfängt Gnade, weiterzugehen, seinen nächsten Schritt zu gehen. Jeder von uns hat einen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Jeder von uns, egal wie lange du dabei bist, egal wie frisch du dabei bist. Jeder von uns kann näher kommen, kann weitergehen. Aber wisst ihr, der Demütige empfängt. Nur der Demütige empfängt. Und ich möchte dir heute Mut machen, dich zu demütigen, vielleicht in einem Bereich deines Lebens. Vielleicht ist es das gesamte Leben, wo du merkst, ich bin so auf dem Thron, mein Egoismus ist so stark, ich denke den ganzen Tag nur an mich und an meinen Vorteil, ich lebe nur für mich. Dann möchte ich dich heute rufen in Jesu Namen, dass du runterkommst von deinem Thron und dass du sagst, Herr, hier bin ich und hier knie ich vor dir und hier bete ich dich an. Hier bin ich und beuge mich vor dir und sage, Herr, dein Wille geschehe. Ja, mein Leben, ich lege mein Leben hin, weil ich verstehe, du liebst mich, du bist für mich da. Vielleicht ist es aber auch ein Bereich deines Lebens. Vielleicht sind es deine Finanzen, deine Beziehungen. Vielleicht sind es deine Emotionen, wo du sagst, Gott, ich will dich zum Herrn machen in diesem Bereich meines Lebens. Ich will das nicht mehr selbst kontrollieren. Ich lasse heute los und ich will dich reinnehmen. Sei du mein Herr. Sei du mein Herr und befreie mich. Ich bekenne dir meine Sünde. Wisst ihr, bei Sünden haben wir manchmal das so vor Augen, ja, ich habe jetzt gelogen oder hier habe ich was Böses getan oder hier ist etwas, diese Taten, ja. Und ja, es sind natürlich auch Taten, die als Sünde zu bezeichnen sind. Aber vielmehr, es ist eine Haltung. Es ist die Haltung, die Dinge ohne Gott zu tun. Es ist die Haltung, den Herrn der Herren nicht Herr sein zu lassen in einem Bereich deines Lebens. Und ich hoffe, wir verstehen, dass er voller Liebe um unser Herzen wirbt. Dass es nicht ist, dass er uns manipulieren und kontrollieren möchte. Dass er sagt, ey, ich habe das Beste für dich. Ich habe Leben und Bestimmung für dich. Und deswegen, bitte komm und demütige dich. Der Demütige kann empfangen, kann Gnade bekommen. Ich möchte uns einladen, dass wir gleich zusammen, wenn wir aufstehen, dass jeder, der möchte, hier nach vorne kommt und sich hinkniet. Hier ist ein kalter, harter Boden, wo du dich hinknien kannst. David hat sich hingelegt, die ganze Nacht gelegt, das müssen wir jetzt nicht machen, müssen dann nicht alles kopieren. Aber hier ist auch ein kalter und ein harter Boden. Und du kannst dich hier vorne hinknien und sagen, Herr, hier ist meine Sünde. Du musst es keinem sagen, das ist was ganz Privates zwischen dir und Gott, musst du nirgendwo öffentlich machen. Aber du kannst es vor Gott, du kannst es vor deinen Gott bringen und sagen, Gott, Vater, hier bin ich. Und hier knie ich mich hin und ich bekenne meine Sünde. Egal, ob es eine Tat ist oder eine Haltung ist, die du heute entdeckt hast, wo er zu dir gesprochen hat. Ich möchte Mut machen, das zu tun. Der Schritt aus deiner Reihe raus erfordert schon Demut. Dein Schritt, wo du deinen Nachbarn bittest, darf ich bitte rausgehen? Das ist, wo dein Herz die Demut erfasst hat und ergriffen hat. Und ja, hier ist genug Platz vorne. Wir können gleich nach vorne gehen. Und während diesem einen Lied machen wir das. Und es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Können wir aufstehen zusammen und zusammen Gott anbeten? In dem Lied heißt es, Majestät, hier bin ich. Klein vor deiner Herrlichkeit. Ich kenne meine Sünde gut, aber du wäschst mich rein durch dein Blut. Und Gott möchte heute dich freisprechen, dir vergeben. Und er möchte aber auch sagen, der Demütige empfängt Gnade. So sei mutig, wenn Gott dich ruft, dann komm hier nach vorne und knie dich vor Gott hin. Du bist vor ihm. Du musst nicht an die Menschen denken, du bist einfach vor ihm. Jesus, Jesus, Jesus. Danke, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Herr, dass du alles gegeben hast aus Liebe, dein Blut gegeben hast aus Liebe. Du warst das perfekte Opferlamm für unsere Schuld. Herr, für unsere Taten, die gegen Gott gerichtet sind, aber auch für unsere Haltung, unsere Herzenshaltung, die sagt, ich habe es im Griff und ich will es im Griff behalten. Ich bete Gott jetzt, dass du diesen Mut uns schenkst, den wir brauchen, um uns vor dir zu demütigen und deine Gnade zu empfangen. Herr, du bist gut und du rettest. Und du schenkst uns deine Gnade her. Wir ehren und lieben dich, du guter Vater. Du guter Vater, der du unsere Nähe liebst. Und danke, dass wir lernen dürfen, deine Nähe auch zu lieben. Wir kommen zu dir und beten dich an, Jesus. Amen.